Hallo, schön, dass du reinhörst. Jetzt gibt's eine Message von Nick Ebert. Das Thema auf dem ProCamp 2022 war For Real. Viel Spaß damit.
Hey, ich freue mich auf die Message und bevor wir starten, bete ich noch. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, danke für die erste Nacht, danke, dass wir alle fresh hier sitzen dürfen und wenn wir noch nicht fresh sind, dann bete ich, Heiliger Geist, dass du uns fresh machst, dass du uns offen machst für das, was du jetzt sagen möchtest, Jesus. Danke, dass du for real bist, dass du real bist und dass wir dich erleben dürfen, Jesus. Danke, dass du gut bist. Amen. Amen. Hey, wir sind gestern Abend reingestartet, wir haben uns die Geschichte von Petrus angeguckt, wir haben ja gesehen, wie Petrus einen extrem frustrierenden Tag hinter sich hatte, aber dann sich der Tag verändert hat, weil er Jesus begegnet ist, da wo er gerade war, mitten in seinem Alltag und er durfte eine Überraschung erleben und ich hoffe, ihr durftet heute Morgen auch eine kleine Überraschung erleben für die, die ihren Schuh nach draußen gestellt haben. Hat das wer gemacht? Ja, sehr gut, sehr gut. Hat der Center-Schock geschmeckt? Ja, nice, freut mich. Habt ihr auch dieses Gesichtsverziehen da am Anfang gehabt? Nee, okay, ihr seid die ganz Harten. Sehr gut. Wir wollen heute weiter reinstarten, was Petrus noch mit Jesus erlebt hat. Aber bevor wir da reingehen, will ich ein bisschen Real Talk machen und aus meinem Leben erzählen. Ich will euch ein bisschen von mir erzählen, wie ich aufgewachsen bin, wie es kam, dass ich hierher gekommen bin. Und zwar ist es so, ich komme aus Mittelhessen, aus dem wunderschönen Kröffelbach. Hat das schon mal irgendjemand gehört? Kröffelbach hat noch nie jemand gehört. Kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte das erst ein einziges Mal, dass jemand gesagt hat, ja, ich war da schon mal. Weil das ist so ein kleines Kaff irgendwo mitten in Hessen, mitten in der Natur. Und da durfte ich aufwachsen. Ich habe eine jüngere Schwester und meine Eltern haben uns christlich erzogen. Das heißt, ich durfte schon von klein auf ja Jesus irgendwie nahegebracht bekommen. Meine Eltern haben mit mir gebetet, sie haben mir Geschichten aus der Bibel erzählt, sie haben mir von Jesus erzählt. Und ich erinnere mich, jeden Abend, bevor ich schlafen gegangen bin, ist mein Vater immer zu mir gekommen und hat mir irgendeine Geschichte aus der Bibel erzählt. Und meine Lieblingsgeschichte war immer die von Josef. Das heißt, ich durfte schon früh in den Glauben irgendwie so mit reinwachsen und das, was meine Eltern mir beigebracht haben, irgendwie mit auch übernehmen. Und gleichzeitig war ich in der Gemeinde, durfte dort in die Kinderstunde gehen, in die Jungschar, war dann im Teenkreis, im Jugendkreis, durfte mitarbeiten und habe da so ein bisschen meinen Weg gefunden. Und ich habe gemerkt, über die Zeit habe ich ganz, ganz viel über Gott und über Jesus lernen dürfen. Und irgendwann habe ich aber so das Gefühl gehabt, so ich habe es verstanden. Ich kannte so die christlichen Wahrheiten, die man so sagt. Jesus ist Liebe und er liebt uns und er schenkt uns Gnade. Also diese ganzen Dinge, die wusste ich in meinem Kopf, ich konnte die sagen. Aber ich wusste, glaube ich, im Herzen nicht so richtig, was es bedeutet und hatte das im Herzen für mich gar nicht so sehr angenommen. Und dann kam so meine Abi-Zeit und die Abi-Zeit war geprägt von vor allem Sport. Sport hat mein Leben extrem ausgemacht. Ich hatte Sportleistungskurs, das heißt, ich hatte da sehr viele Prüfungen und habe dementsprechend sehr, sehr viel Sport gemacht. Ich war schwimmen, ich habe Fußball gespielt, ich war im Fitnessstudio, im Badminton. Also ich habe irgendwie alles gemacht und sehr viel in Sport rein investiert. Und ich glaube, dass Sport extrem viel Potenzial hat, positiv, aber auch negativ. Für mich war es nämlich so, dass ich sehr, sehr viel mich dann über den Sport definiert habe. Je schneller ich geschwommen bin, je schneller ich rennen konnte, je mehr ich auf der Bank gedrückt habe, je mehr Erfolge ich vorzuweisen hatte, je besser ich wurde, desto mehr hat es mit meinem Charakter gemacht. Ich glaube, man kann über Sport sehr viel lernen, was Disziplin, Ehrgeiz, Ziele setzen und so weiter angeht, was sehr positiv ist. Aber bei mir hat sich daraus so ein Bild entwickelt, so, ihr habt ja die Bilder gesehen, ja, der Nick, der ist immer stark. Der Nick hat immer alles unter Kontrolle. Und egal was kommt, ich schaffe die Dinge, ich schaffe sie aus meiner Kraft. Und wenn es anstrengend wird, dann gebe ich eben die Extrameile, dann gehe ich noch mehr und dann wird es schon irgendwie alles passen. So hatte ich ein ziemlich starkes Bild von mir und das habe ich auch gern so nach außen gezeigt. Und andererseits haben Leute mir das auch gespiegelt, dass sie mich so wahrgenommen haben. Und ehrlich gesagt hat sich das ziemlich gut angefühlt. Und dann war es so, ich war 17 Jahre alt und habe mich das erste Mal so richtig verliebt. Ja, beim Tischkickerspiel nach dem Jugendgottesdienst in ein junges Mädel. Und wir sind dann tatsächlich zusammengekommen, es war meine erste Freundin und wir hatten eine mega schöne Zeit, wir waren total verliebt und ich habe Versprechungen gemacht. Ich habe gesagt, dich werde ich heiraten, wir hatten so ein Buch, da haben wir reingeschrieben, dass wir uns versprechen, uns gegenseitig zu heiraten und ich habe gesagt, ich werde dein Traummann sein, ich werde für dich da sein, ich werde Verantwortung übernehmen, ich werde treu sein, ich werde straight sein. Also ich habe so viele Versprechungen gemacht und dachte ja, ich bin stark, ich schaffe das auf jeden Fall. Aber je länger die Beziehung ging, desto mehr Dinge kamen auch von außen rein, desto mehr Streitigkeiten hatten wir auch. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich werde total verletzend und ich war irgendwann nur noch so, es ging mir nur noch um mich. Es ging mir nur noch darum, dass ich meinen Sport machen kann, dass ich meine Erfolge habe, dass ich. Und eigentlich habe ich genau dieses Mädel, diese Frau sehr verletzt und am Ende ist diese Beziehung zerbrochen und kaputt gegangen. Und das war für mich eine tiefe Krise. Ich weiß, ich habe in meinem Zimmer gelegen und ich habe geheult. Ich bin ganz ehrlich, ich habe einfach nur geweint. Und ich weine wirklich nicht oft in meinem Leben, aber ich war so, dieses Bild, was ich hatte, so der Nick ist immer stark, das war komplett zerbrochen. Ich habe gemerkt, ich bin eben nicht immer stark. Und das Bild, was andere von mir hatten, das ist auch zerbrochen. Ich habe gedacht, wie stehe ich jetzt da? Darf ich jetzt noch in der Gemeinde mitarbeiten? Darf ich überhaupt noch in die Gemeinde kommen? Was ist jetzt eigentlich so, wenn ich mein Leben nicht mehr perfekt unter Kontrolle habe, wenn es nicht mehr so schön aussieht, wie es vielleicht am Anfang zu sein schien? Und es war eine extrem harte, es war eine extrem taffe Zeit. Aber diese Zeit hat mich etwas gelernt. Von mir ist nämlich eine Wahrheit aus dem Kopf ins Herz gerutscht und ich durfte Jesus neu kennenlernen. Ich durfte, glaube ich, würde ich heute sagen, erkennen, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Und genau das soll heute das Thema sein. Es soll heute darum gehen, wer ist Jesus eigentlich wirklich? Und vielleicht sagst du, hey, ich bin auch christlich aufgewachsen. Die ganzen Dinge, die du eben schon erzählt hast, die habe ich alle schon durchgespielt. So, ne, das Game Christsein, das läuft bei mir. Ich weiß das schon alles. Dann will ich dir eine Geschichte von einem Freund erzählen, die er mir erzählt hat. Er hat gesagt, er war so am Strand und hat so aufs Meer hinausgeblickt und hat auch gesagt so, ja, ich habe eigentlich alles schon verstanden, wer Gott ist, was Jesus für mich getan hat. Ich habe das alles verstanden, wie als hätte ich den ganzen Ozean erfasst. Und dann stand er so ein bisschen weiter rein und dann sind so die Wellen über seine Füße geschwappt und er war so bis zu den Knöcheln im Wasser. Und dann hat er den Gedanken, hat gesagt, dann hat Jesus zu mir gesprochen, hat gesagt, du denkst, du hast den ganzen Ozean, du hast mich erfasst, aber eigentlich hast du mich nur erfasst bis zu deinem Knöchel. Du denkst, du hast mich erfasst bis zum Kopf, aber eigentlich von dem, was du verstehst, ist nur bis zum Knöchel. Ich habe so viel mehr für dich vorbereitet, ich habe so viel mehr, wer ich eigentlich bin, was du noch gar nicht verstehst. Und deswegen lass uns heute auf diese Entdeckungsreise gehen, egal an welchem Punkt wir stehen, ob du sagst, ich habe gar nichts mit Jesus zu tun oder ich bin schon lange dabei, zu schauen, was dürfen wir Neues über Jesus lernen, wer Jesus wirklich ist. Und auch dafür wollen wir heute wieder reingehen in einen Bibeltext. Und ihr habt heute Morgen so ein Heft bekommen. Und ich hoffe, ihr habt dieses Heft dabei. Habt ihr es dabei? Nein, ja, okay. Also die nächsten Morgen zu Bibelarbeiten bringt immer gerne dieses Heft mit. Und ihr habt in diesem Heft, ich glaube ab Seite 12, die Möglichkeit, euch Notizen zu machen. Und ich werde auch in meinen Predigten immer wieder darauf hinweisen, zu sagen, schreib dir jetzt Dinge in dein Heft. Ich stelle dir eine Frage, da kannst du die Antwort da reinschreiben. Wenn du das Heft jetzt nicht dabei hast, dann kannst du dir entweder die Antwort merken oder sie in dein Handy einspeichern und dann später übertragen. Aber es ist cool, dieses Heft dabei zu haben, weil ich glaube, es ist auch gut, so eine Erinnerung am Ende vom ProCamp zu haben, was einem eigentlich bewusst geworden ist. Weil wenn man zurück im Alltag ist, ist es oft so, dass man viele Dinge wieder vergisst und vieles irgendwie so weit weg ist. Und dann ist es cool, da reinzugucken, sich wieder zu erinnern. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du aufschlagen Matthäus 16. Das ist ganz vorne im Neuen Testament, das erste Buch. Ich habe aber den Text auch für dich dabei. Da startet die Geschichte von heute. Da heißt es, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Bisschen Erklärung. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Wer waren die Jünger? Wir haben gestern von Petrus gehört und von seinen Freunden, die mit dabei waren, die alles zurückgelassen haben, um Jesus zu folgen. Und diese Menschen werden Jünger genannt. Das waren insgesamt 12 Männer, die waren mit Jesus unterwegs. Das waren vielleicht so seine besten Kumpels. Die hat er mitgenommen, denen hat er alles beigebracht, was sie wissen mussten. Die haben die Wunder, die Jesus getan hat, aus erster Nähe gesehen. Die haben erlebt, wie Jesus die religiösen Führer zurechtgewiesen hat. Also sie waren immer live dabei. Die haben alles von Jesus mitbekommen. Und die fragt Jesus jetzt so, für wen halten eigentlich die Menschen den Menschensohn? Und Menschensohn ist einfach ein anderer Titel für Jesus. Also Jesus will im Prinzip wissen, für wen halten die Leute mich so? Ihr kriegt ja ein bisschen was mit, wenn wir unterwegs sind in der Stadt. Was sagen die Leute so nach einem Wunder, nach einer Predigt von mir? Was denken die, wer ich bin? Und ich habe überlegt, was wäre, wenn wir das heute so fragen würden auf der Straße, wenn wir nach Sulz gehen würden oder nach Nagold oder wo auch immer hin und würden fragen, hey, wer ist Jesus? Ich glaube, wir bekämen verschiedene Antworten. Wenn ich zum Beispiel mit meinen Nachbarn darüber rede, die sagen, Jesus war auf jeden Fall ein cooler Typ. So manche Sachen, die der gesagt hat, die sind echt gut. Zum Beispiel Nächstenliebe, wenn wir uns daran halten würden, das wäre echt top. Also er hat so ganz gute Werte gehabt, aber ich entscheide auch, welche Werte ich gut finde und welche Werte ich gar nicht gut finde. Dann gibt es, glaube ich, andere, die würden sagen, Jesus ist, glaube ich, irgendeine Fantasiegestalt, die hat überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun. Das ist was für alte Frauen oder für jemanden, der sonst nichts hat im Leben, aber Jesus ist für mich absolut nicht relevant. Und dann gibt es, glaube ich, auch Leute, die sagen, ah, Jesus, keine Ahnung, wer das ist, aber ich weiß, der hat so komisch verklemmte Christen hervorgebracht. Und das wären Leute, die würde ich gerne hier zum Pro-Camp einladen und so eine Show wie gestern Abend erleben lassen oder all das, was heute noch kommt, um ihnen zu zeigen, dass wir anders sind. Und ich glaube, andere würden sagen, hey, Jesus, keine Ahnung, wer es ist, aber es gibt Weihnachten, es gibt Ostern, es gibt Pfingsten, da gibt es Ferien, also muss es irgendwie cool gewesen sein. Also ich glaube, wir hätten verschiedene Reaktionen auf Jesus, aber die meisten wären eher negativ. Das ist zumindest meine Erfahrung, wenn ich mit Leuten spreche. Wie war die Reaktion damals? Im nächsten Vers heißt es, manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia, manche für Jeremia oder für irgendeinen anderen Propheten. Wer waren diese Menschen? Johannes der Täufer. Der war der Wegbereiter für Jesus, der war der Vorbereiter für Jesus. Der hat Menschen schon getauft und hat gesagt, nach mir kommt einer, der ist noch viel größer als ich. Aber Johannes hatte ein hohes Ansehen. Also Johannes war jemand, dessen Geburt schon übernatürlich war, weil seine Eltern schwanger geworden sind in einem Alter, wo man eigentlich nicht mehr schwanger wird. Also mit Johannes dem Täufer verglichen zu werden, ist schon was Gutes. Herausragende Persönlichkeit damals. Das andere, was sie sagen, ist Elia. Elia war ein Prophet. Prophet bedeutet, Gott hat zu einem Propheten gesprochen im Alten Testament und der Prophet hat das, was er von Gott gehört hat, an das Volk weitergegeben und hat denen gesagt, was Gottes Wille für das Volk ist. Und Elia hat so ein heftiges Battle gehabt. Er hat sich mit ganz, ganz vielen anderen Propheten und Priestern angelegt und hat denen eindrucksvoll erwiesen, dass der Gott Israels der einzig wahre Gott überhaupt ist. Und man glaubte, Elia wird eines Tages wiederkommen und jetzt sagen die Leute, ah, vielleicht ist es dieser Elia, vielleicht ist er es. Also auch eine herausragende Persönlichkeit. Oder Jeremia war auch ein sehr, sehr angesehener Prophet oder andere Propheten. Insgesamt können wir festhalten, die Meinungen der Menschen damals waren über Jesus eher positiv. Im Gegensatz zu heute, wo sie vielleicht eher negativ sind, wo man vielleicht eher Gegenwind bekommt. Aber die Frage ist, treffen all diese Aussagen, Johannes der Täufer, Elia, Jeremia, Propheten, treffen die den Kern? Ist das das, was Jesus wirklich ist? Es geht weiter in Vers 15. Jesus sagt dann, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Jesus fängt also an und sagt, ihr aber, die Leute haben die Meinung, aber was habt ihr für eine Meinung? Ihr, die ihr mit mir unterwegs seid, ihr, die ihr nah an mir dran seid, die alles mitbekommen, die jede Frage stellen können, was denkt ihr, wer ich eigentlich bin? Und diese Frage will ich übertragen auf mich, auf dich, auf uns. Und will dir die Frage stellen, wer ist Jesus für dich? Denk mal drüber nach, wer ist Jesus für dich? Was wäre, wenn Jesus jetzt heute aufs Pro-Camp kommen würde? Du würdest mit ihm reden und er würde sagen, wer bin ich eigentlich für dich? Interessant bei der Frage, die Jesus hier formuliert oder bei der Antwort, die Jesus bringt, ist, erstens, er rastet nicht aus. Das finde ich spannend, weil eigentlich offensichtlich treffen diese Aussagen der Menschen nicht den Kern, wer Jesus wirklich ist. Und er sagt nicht, Alter, warum checkt das denn keiner? Ich treibe Dämonen aus, Lahme können wieder gehen, Blinde können wieder sehen, es passieren Dinge, die zuvor nie passiert sind. Warum checkt keiner, dass ich mehr bin als so ein Prophet? Jesus rastet nicht aus, Jesus ist nicht wütend, sondern er gibt eine Freiheit in der Entscheidung und sagt, ja, aber für wen haltet ihr mich eigentlich? Was denkt ihr eigentlich? Aber was da zweitens deutlich wird, ist, es gibt Momente, in denen müssen wir uns entscheiden. Es gibt Momente, in denen kriegen wir Fragen gestellt, in denen stellt Jesus uns vielleicht auch eine Frage und wir müssen uns entscheiden. Jesus will eine Antwort von uns hören, aber gibt uns eine Freiheit in dem, was wir antworten. Und ich glaube, wenn wir diese Frage stellen, wer ist Jesus für dich heute, was bedeutet das für dich, dann ist unser Bild von Jesus von verschiedenen Aspekten geprägt. Ich habe schon ein bisschen erzählt, wie ich aufgewachsen bin und was mich geprägt hat und ich glaube, es ist dasselbe bei dir. Bist du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, haben deine Eltern dir von Jesus erzählt, hast du eine ganz andere Perspektive, als wenn du das vielleicht gar nicht so sehr von zu Hause kennst, sondern vielleicht eher von deiner Gemeinde, von deinem Jugendreferenten, von Freunden oder in der Tradition, in der du aufgewachsen bist, welchen Gemeindehintergrund du hast oder was dein Umfeld dazu sagt. Meine Kumpels haben früher immer gesagt, Alter, Jesus ist sowas Uncooles, was machst du da eigentlich für einen Scheiß? Und ich hatte eigentlich immer das Gefühl, ich muss mich schämen dafür, dass ich irgendwie Jesus kenne. Also ich hatte nie so ein richtig cooles Bild von Jesus, weil mein Umfeld mir immer gesagt hat, außerhalb meiner Familie so, wo gehst du da eigentlich hin, Teenkreis so, hast du noch alle, komm mit uns saufen, ist viel geiler. Also ich glaube, all diese Dinge prägen unser Bild von Jesus und das, was wir von Jesus haben. Und ich will mal so ein paar leicht überspitzte Vorstellungen von Jesus durchgehen und vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen Aspekt wieder, ich auf jeden Fall. Und das erste ist Thesus, ja, Jesus als Thesus, habt ihr ein Bild mitgebracht, habt es hier auch ausgedruckt, ja? Jesus als Thesus, was meine ich damit? Vielleicht kennst du es aus deinem Leben, Solange es dir gut geht, solange es in deinem Leben läuft, solange alles nach Plan ist, brauchst du Jesus eigentlich nicht. Aber dann kommen Momente, dann kommen Schwierigkeiten, Herausforderungen, Sorgen, Probleme in Beziehungen, Probleme in deiner Familie. Oder bei mir war es oft so eine Arbeit, eine Klausur, eine Prüfung in der Schule und ich habe gedacht, scheiße, wie soll ich das jetzt schaffen? Und dann habe ich gebetet, habe gesagt, Jesus, mach, dass es gut wird. Und dann wurde es auch manchmal gut und manchmal auch nicht. Aber wenn es dann rum war, war es für mich wieder okay. Das heißt, dieser Jesus ist dafür da, dass ich ein sorgenfreies, gutes, entspanntes Leben habe. Und wenn es eine Herausforderung gibt, dann muss er zack da sein, wie so eine Fee, muss mir meinen Wunsch erfüllen, aber danach passt es doch wieder. Danach brauche ich den eigentlich nicht. Und was machen wir mit so einer Vorstellung, die wir haben? Ich glaube, wenn wir einmal so eine Vorstellung haben, dann merke ich, dann packe ich Jesus in so eine Box rein. Ja, das ist mein Bild von Jesus. Jesus ist in dieser Box, da geht es ihm auch gut, das passt. Und dann bin ich so, ich mit meinem Jesus unterwegs, mit meinem Jesus. So, wir sind mal im Leben unterwegs, mal ist er weiter weg von mir oder ich bin weiter weg von ihm, mal ist er näher dran, mal lasse ich ihn so ein bisschen liegen. Wir sind so gemeinsam unterwegs, aber eigentlich habe ich so meine feste Vorstellung von dem, wie er ist und wer er ist. Er ist mein Jesus. Er ist dafür da, dass es mir gut geht und dass ich dann beten kann. Ich überspitze die Dinge ein bisschen. Aber ich glaube, Jesus kann auch so ein Nesus sein. Kennst du das? Es gibt im Glauben doch klare Regeln, was man darf und was man nicht darf. Ja, es gibt 613 Gebote in der Bibel und die sagen dir genau, was du tun darfst und was du nicht tun darfst. Und dann ist der Jesus da und der hebt den Finger und du musst ja aufpassen, was du tust und was du machst, weil was könnte das für Auswirkungen haben, wenn der liebe Herrgott das sieht. Ich übertreibe auch hier, aber ich glaube, oft gibt es auch so ein Bild von Jesus, dass wir denken, es geht nur um Regeln, es geht um Gesetze, es geht darum, dass wir diese Dinge einhalten und wenn wir das nicht tun, dann sieht es übel aus. Und auch den Jesus, den nehmen wir, packen wir, haben unsere Vorstellung in unsere Box hinein. Und einmal in der Box ist es auch verschlossen und bleibt da drin. Was anderes kann auch sein, dass Jesus für dich der Fantasy-Jesus ist. Ja? Nur eine Fantasie, du hast eigentlich gar nichts mit dem zu tun, du hast es nie erlebt und denkst so, wie kann man denn irgendwie beten und glauben, dass das wirklich jemand hört, ohne dass ich was sehe, ohne dass ich was fühle, ohne dass ich was erlebe. Für mich ist das alles nur Fantasie. Es hat keine Relevanz für mein Leben, Religion und Glaube, keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich habe auch keinen Bock da drauf. Ich packe das in meine Box und ich stelle die Jesus-Box irgendwo ganz weit weg in mein Leben irgendwo hin. Dann kann es aber auch sein, dass Jesus für dich wie so ein Jesus ist. Der ist derjenige, der haut nur raus, was du machen sollst. Dem geht es um Leistung. Es geht darum, dass du die Gebote hältst, aber es geht noch viel mehr darum, du musst deinen Nächsten lieben. Du musst immer dein Lieblingsstück, ja, also nehmen wir an, du hast ein Essen und es ist noch ein Stück Fleisch da und du sehnst dich danach, dieses Fleisch zu essen, aber du musst es immer jemand anderem geben, weil du darfst es nicht selber nehmen. Du musst demütig sein, du musst das Wohl des anderen sehen. Du musst, nur die Leistung zählt. Und wenn du genug Leistung bringst, kannst du am Ende hoffen, dass es irgendwie reicht. Der Jesus, der baut vielleicht einen ganz schönen Druck auf, dass du denkst, ich muss diese Leistung erbringen, ich muss gut sein. Das war zum Beispiel das, wonach ich viel gelebt habe in dieser Zeit, wo mein Denken sehr vom Sport geprägt war, nach Leistung geprägt war. Dasselbe habe ich übertragen auf den Glauben. Ich muss gut sein, damit Jesus auch gut zu mir ist, damit er denkt, ja, der Nick, der ist es wert, dass er mitarbeiten darf. Es ist wert, dass ich mich um ihn kümmere. Kann aber auch sein, Jesus ist für dich mehr so der Jesus. Hey, von dem sind wir begeistert, für den heben wir die Arme. Das ist so ein stylischer Hipster. Der war eigentlich der erste Hipster, sind wir mal ehrlich. Der hat Dutt getragen, Bart getragen, Birkenstocks getragen, so ein bisschen läbberig rumgelaufen. So. Jesus ist jemand, von dem sind wir begeistert, auf den haben wir richtig Bock. Da können wir die Arme heben, wir können eskalieren und feiern. Aber in der Tiefe, wer Jesus eigentlich wirklich ist, keine Ahnung, aber ist ja egal, weil wir können feiern, wir können eskalieren, Jesus ist irgendwie cool und wenn meine Gefühle passen und es mir gut geht, dann ist der Jesus vorne dabei. Und auch diese Vorstellung kommt in unsere Box rein. Einen habe ich noch und zwar der Langeweiler-Sus.
Ah, kennst du den?
Der Langeweiler-Sus, der ist so übel lame, Alter. Da darfst du überhaupt keinen Spaß haben, da musst du nur Bibel lesen und nur die Verse, die man nicht versteht. Ja, so Geschlechtsregister, der hatte den Sohn und der Sohn hat die geheiratet und dann ist das. Und daraus musst du irgendwas ziehen oder keine Ahnung. Das war auch was ich viel erlebt habe, dass Leute mir gesagt haben, so Jesus ist langweilig, Alter, lies mal die Bibel, das hat überhaupt nichts irgendwie mit unserem Leben zu tun. Geschichten von vor 2 oder mehr 1000 Jahren, so das ist langweilig, da ist kein Abenteuer, da passiert nichts. Ich gehe raus in die Welt und ich habe so viel Action. Aber Jesus ist einfach nur ein Langweiler und wenn der so ist, dann habe ich da eigentlich keinen Bock drauf. Das heißt, auch diese Vorstellung packen wir in unsere Box rein. Und einmal in der Box drin ist es gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Und jetzt versteht mich bitte nicht falsch. Ich glaube, vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, sind auch Teilaspekte von Jesus. Außer der Langweilesus und der Fantasiesus. Aber wir dürfen Jesus um Dinge bitten und er wird sie uns auch geben. Also Jesus hat den Aspekt eines Phesus. Jesus hat auch Gebote, die er uns gibt, aber nicht um uns zu geißeln, sondern weil er will, dass unser Leben gelingt. Worauf ich hinaus will, ist, wenn wir Jesus nur darauf beschränken und ihn in diese Box gepackt haben, sagen, ich habe es verstanden, ich habe es gecheckt. Ich glaube, dann leben wir unter dem Potenzial, wer Jesus eigentlich wirklich ist und was er wirklich für unser Leben vorhat und vorbereitet hat. Und die spannende Frage ist, wie antworten jetzt die Jünger, wie antworten die Männer, die schon lange mit Jesus unterwegs sind? Wir gehen in einen Vers weiter, Matthäus 16, 16, da heißt es, Simon Petrus antwortete. Also der Simon Petrus, der gestern dieses Erlebnis mit den Fischen hatte, der war jetzt länger mit Jesus unterwegs und der packt seine Klarheit, den packt sein Mut und der sagt, ich werde antworten. Ich habe so viel mit Jesus erlebt. Und dann sagt er, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich finde, wenn man das hört, das hört sich doch so richtig gut christlich an, oder? So eine Antwort ist doch so eine Vorzeigeantwort aus der Jungschar. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber wir wollen mal schauen, was bedeutet das wirklich in der Tiefe, was Petrus hier sagt? Was bedeutet Messias oder Christus? Erstmal ist es genau das gleiche Wort, nur auf einer unterschiedlichen Sprache. Und es bedeutet so viel wie der von Gott gesandte Erlöser oder der von Gott gesalbte König. Und um das zu verstehen, müssen wir ins Alte Testament zurückgehen. Wir waren jetzt im Neuen Testament und ins Alte Testament, im ersten Teil der Bibel. Da ist es so, dass es immer Könige gab, die das Volk Israel geführt haben, die also so die Chefs waren, ja. Und diese Könige, wenn die eingesetzt wurden, wurden die gesalbt, also haben die Öl auf ihre Stirn bekommen. Und diese Salbung war ein Zeichen dafür, dass sie den Geist Gottes empfangen, das heißt, dass sie eine Vollmacht haben, dass sie auch im Namen Gottes sprechen und dass sie Verantwortung haben, jetzt das Volk zu führen, aber auch diese Autorität, das zu tun. Und das Volk Israel hat eine Verheißung bekommen, das heißt ein Versprechen, nämlich, dass eines Tages ein mächtiger, ein großer König kommen wird. Und dieser König wird sie befreien von ihren Feinden. Israel war damals besetzt irgendwann von den Römern und die haben sie echt schlecht behandelt. Das heißt, die hatten diese Hoffnung, irgendwann kommt ein König, der größer ist und der wird ein Reich aufbauen von Frieden, von Freiheit und von Gerechtigkeit. Und dieser König wird kommen und dieser König ist der Messias, ist der Christus. Darauf haben die Leute Jahrhunderte, Jahrzehnte gewartet, dass eines Tages dieser König kommt. Das war ihre allergrößte Hoffnung. Und es kamen auch immer wieder Leute, die haben gesagt, ich bin's. Und dann haben sie alle enttäuscht und sind wieder abgehauen und es war nie der Messias. Und dann erscheint auf einmal Jesus, der sagt, ich bin der Sohn Gottes, der Wunder tut, die man davor nie gesehen hat, wo Dinge passieren, die mindblowing für alle sind. Und trotzdem erkennen ihn nur wenige als diesen Messias. Aber Petrus sagt hier, du bist dieser Messias, du bist dieser gesalbte König, du bist der gesandte Erlöser, der kommen wird, der uns retten wird und der ein Reich von Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit aufbauen wird. Und er sagt, du bist das, nicht die ja vor dir kamen, auch nicht die religiösen Führer, die ganze Zeit behaupten, dass du es nicht bist, sondern du bist das. Du bist der Einzige, der wirklich eine Wende bringen kann. Du bist der Einzige, der wirklich Hoffnung bringen kann. Und wisst ihr, das ist was ich verstehen durfte, das ist was ich neu lernen durfte in dieser Situation, als diese Beziehung zerbrochen ist, in dieser Situation, als ich auf meinen Knien war, in dieser Situation, als ich gemerkt habe, wie schwach ich eigentlich bin. Weil in diesem Moment, als das alles kaputt gegangen ist, habe ich gemerkt, ich bin gar nicht so krass, wie ich denke. Ich bin auch nicht so gut, wie ich denke. Und nur weil ich christlich aufgewachsen bin, heißt es nicht, dass ich mein Leben auf die Reihe bekomme. Ich habe meine Kämpfe, ich habe meine Herausforderungen, und ich werde immer wieder scheitern und versagen. Aber gerade deshalb, weil ich an diesem Tiefpunkt war, weil ich genau das erlebt habe, war das für mich so mindblowing, auf einmal zu erkennen, dass Jesus eigentlich mein Retter sein will, dass er dieser gesandte Retter ist, dieser gesandte Erlöser, der mich da rausholen will. Dass es nicht auf mich ankommt, dass ich mir nichts erarbeiten muss wie beim Jesus, sondern dass Jesus mir einfach einen Neuanfang schenkt, dass er mir Gnade schenkt. Für die Menschen damals war es ganz selbstverständlich und sie wussten, wir brauchen jemanden, der uns rettet, weil wir haben diese Besatzer da, wir haben die Römer, die uns echt mies behandeln und wir brauchen diesen König. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir in Deutschland und ich persönlich, ich habe manchmal das Gefühl, wofür brauche ich Jesus eigentlich? Woraus soll der mich eigentlich retten? In der Bibel heißt es, wir sind in allem alle gleich, nämlich dass wir alle Sünder sind. Das heißt, dass wir alle nicht in der Beziehung zu Gott leben, dass wir uns dagegen entscheiden, mit Gott zusammen zu leben. Das heißt, es ist nicht einer, der das hinbekommt. Und das bedeutet bei der Bibel Verlorenheit, weil wir nicht mit Gott in dieser Gemeinschaft leben. Aber ich habe oft das Gefühl, man spürt und erlebt das gar nicht so packend, aber manchmal in diesen Momenten von absolutem Tiefpunkt, da wurde mir das bewusst. Ich bin nicht so gut, wie ich denke. Ich bin vielleicht sündiger, als ich es je geglaubt habe. Aber gerade deswegen ist Jesus gekommen. Er überwindet diese Grenzen, er überwindet meine Schwachheit und er schenkt mir Vergebung. Ich durfte erfahren, wie er mir vergibt. Ich durfte erfahren, dass wir uns auch aussprechen konnten, sodass zwischen dieser Frau und mir heute eigentlich alles passt. Und es war ein Neuanfang, es war Vergebung da. Und ich glaube, dass Jesus dir das genauso schenken will, dass er dich genauso offenbaren will, wie er es sich mir offenbart hat, als der Christus, als der Messias, als der von Gott gesandte Erlöser und Retter. Und dass er das während dem Pro-Camp vielleicht vorhat, dir ganz neu bewusst zu machen. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, ich bin gar nicht verloren, ich kann damit gar nicht so relaten, ich kann mich da gar nicht drauf beziehen. Vielleicht ploppt es immer wieder so auf, wenn du merkst, es gibt Stress in Beziehungen, da gehen Dinge kaputt, weil das ist eine Auswirkung von Sünde. Dass Beziehungen zerbrechen, dass es immer wieder Probleme gibt, dass du vielleicht in Süchten feststeckst, dass du bei anderen Leuten mitbekommst, dass irgendwas ist. Irgendwo, wo Zerbruch ist, merken wir immer, eigentlich funktioniert unsere Welt gar nicht so gut, wie wir es uns vielleicht wünschen. Und genau dafür ist Jesus gekommen und das darf Petrus hier erkennen. Und das Zweite ist, er sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und das finde ich so krass, weil er sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Gott ist nicht tot, Gott ist for real, Gott ist alive. Er kann Dinge tun, er kann Dinge bewegen und du bist sein Sohn, du bist hier, du bist eigentlich Gott mit uns und Gott für uns. Und Jesus, wenn wir dich sehen, dann sehen wir, wie Gott ist. Und Gott ist ein lebendiger Gott, Gott ist ein realer Gott, so wie wir real sind, nur dass er viel mehr Power, viel mehr Kraft, dass er der Schöpfer von allem ist und du bist sein Sohn. Das heißt, Jesus ist weder Phesus, noch Jesus, noch Nesus, noch Jesus, noch Fantasy-Sus oder Langweiler-Sus, sondern Jesus ist der von Gott gesandte Messias und der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet Petrus daraufhin in Vers 17 und sagt, glücklich zu preisen bist du, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das heißt, Jesus sagt hier, du bist glücklich zu preisen, weil du das erkannt hast. Du bist glücklich, Petrus, weil du Jesus als Messias, weil du mich als Messias erkannt hast. Und ich will dich fragen heute Morgen, bist du glücklich? Bist du glücklich? Wenn du Jesus als Messias, als Erlöser erkennst, dann sagt Jesus hier, dann wirst du glücklich sein. Aber er sagt noch was Zweites, er sagt, nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart. Nicht menschliche Klugheit. Und das ist so spannend, weil menschliche Klugheit steht für uns als vergängliche Menschen, die wir begrenzt in unserem Denken, Gott überhaupt ganz erfassen zu können. Er sagt, mein Vater im Himmel hat dir das offenbart. Das heißt, es ist Gottes Werk, es ist Gottes Tun, dass du das erkennen darfst, dass Jesus Retter ist, dass Jesus Messias ist, dass Jesus der Christus ist. Das ist sein Werk, das ist das, was Gott tun will. Und das macht es irgendwie geheimnisvoll, das macht es irgendwie ungreifbar. Ich habe ja auch nicht gedacht, hey, ich beende jetzt mal die Beziehung, ich mache das alles scheiße ist, damit ich Jesus als Messias kennenlerne. Sondern Gott hat diese Situation genutzt, um in mir vielleicht so einen innerlichen Durchbruch zu schenken. Und ich glaube, Gott hat verschiedene Wege, um uns diese Dinge bewusst zu machen. Aber das, was wir tun können, ist, irgendwie offen zu sein und zu sagen, Jesus, ich will dich suchen, ich will dich erleben, ich will, dass du dich als der zeigst, der du eigentlich bist. Und Jesus verspricht uns, dass wenn wir ihn suchen von unserem ganzen Herzen, dann wird er sich finden lassen, dann wird er sich offenbaren. Aber das ist das, was er tut. Wir dürfen einfach offene Hände haben und sagen, Jesus, ich will das erkennen, ich will mich auf diesen Weg machen, ganz egal, wo ich stehe, ganz egal, wo ich bin. Das Gespräch endet dann und Jesus sagt, du bist Petrus und auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Total spannend, Jesus spricht hier rein in Petrus' Leben und sagt, du wirst ein Fels sein. Ein Fels ist jemand, der feststeht, der nicht wankt, der nicht bei einer Herausforderung weggespült wird, sondern der fest ist, auf den sich Leute verlassen können, auf den man ein Haus bauen kann. Das sagt Jesus zu Petrus, du wirst ein Fels sein. Und merkt euch das einfach mal für die nächsten Tage, weil darauf werden wir nochmal zurückkommen. Aber ich will das Ganze nochmal zusammenfassen und fragen, was hat es jetzt mit deinem Leben zu tun? Was hat es mit deinem Leben zu tun? Ich glaube, das Erste, was du machen kannst, ist zu überlegen, was ist eigentlich deine Vorstellung von Jesus? In welche Box hast du Jesus gepackt? Das kann so ein Step sein, dir das einfach mal zu überlegen. Und ich werde dir auch gleich bewusst Zeit dafür geben, dass du das machen kannst. Wo, in welche Box hast du Jesus gepackt? Wo ist er drin? Welche Bilder haben sich vielleicht festgesetzt? Und dann die Frage, bist du bereit, diese Box aufzureißen und zu sagen, Jesus, du kannst da reinkommen. Ich will offen sein, ich will beten, zeige dich mir. Ich will mit meinen Fragen kommen, mit meinen Zweifeln kommen, vielleicht auch mit meiner Wut, mit meiner Klage, ganz egal, was so da ist. Aber ich möchte, dass du diese Box aufreißt und dich mir zeigst, als der, der du wirklich bist. Ich will diese Offenheit vor dir haben und ich bin gespannt, was du vorhast. Und das Zweite, was du, glaube ich, tun kannst, ist dir die Frage zu stellen, ist Jesus dein persönlicher Retter, ist er dein persönlicher Messias? Und wenn ja, sagst du, ich habe das alles schon verstanden, dann zu sagen, okay, vielleicht ist es so wie dieser Ozean, der bis zu meinen Knöcheln geht und ich will mehr verstehen. Wir haben eben gesagt, wir wollen mehr von dir, Gott, das haben wir gesungen, lass deine Herrlichkeit regnen, lass mich mehr davon verstehen. Ich will mehr von diesem Ozean verstehen, wer du bist. Und wenn du vielleicht sagst, hey, nee, Jesus, ich habe den nicht als persönlichen Retter bis jetzt erkannt, ich habe auch gar nicht gecheckt, dass ich überhaupt einen Retter brauche oder so, dann kannst du, glaube ich, einfach deine Fragen stellen, deine Zweifel bringen, all die Dinge, die so da sind. Und ich finde das Coole, dass Jesus diese Freiheit gibt. Auch die Jünger waren hier schon Jahre mit Jesus unterwegs, bevor Jesus diese Frage stellt. Das heißt, sie waren schon in Beziehung mit ihm. Und dann sagt er, für wen haltet ihr mich? Die waren mit ihm unterwegs und du kannst dich auch unterwegs oder ready machen, unterwegs zu sein mit Jesus und in dem Prozess das sehen. Johannes der Täufer hat auch gefragt, so, ist das wirklich der, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben? Und er hat dann Leute hingeschickt und hat gesagt, fragt nach, ist das der, auf den wir warten oder müssen wir länger warten? Und ich glaube, das ist auch ein praktischer Schritt, den du tun kannst, eben zu fragen, Jesus, ist da wirklich was dran? Ich will es mal testen, ich will es ausprobieren, ob du dieser Retter bist und dann zeige dich mir. Wir werden jetzt in den Worship gehen und ich will dich herausfordern, dir diese Frage zu stellen. Wer ist Jesus für dich? Welche Box hast du ihn gesteckt und willst du diese Box aufreißen? Und schreib dir wirklich mal auf, wer ist Jesus für dich? Ein paar Stichworten, das muss nicht perfekt sein, das muss auch nicht christlich klingen oder so, aber mach dir das mal bewusst. Und vielleicht kommen im Laufe des Camps neue Aspekte dazu, vielleicht kommen Fragen auf und dann kannst du gezielt zum Zeitraum gehen, gezielt zu Mitarbeitern gehen und diese Fragen stellen oder auch zu mir kommen und wir können gerne ins Gespräch gehen und ich bin gespannt, wie Jesus unsere Offenheit, unsere offenen Boxen nutzt, um sich selbst zu zeigen. Ich bete noch. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir die Bibel haben. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der sich uns zeigt, ein Gott ist, der real ist, der lebendig ist, der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus. Und danke dir dafür, dass du Erlöser und Retter bist, der auf diese Welt gekommen ist, der uns einen Neuanfang schenken möchte, ganz egal, wo wir stehen und was unsere Geschichte ist, Herr. Und es steckt ein Geheimnis drin, wie du dich zeigst. Und wir wollen einfach mit unseren offenen Händen kommen, mit unseren offenen Fragen, mit unseren Zweifeln, mit unseren Klagen, all die Dinge, die wir haben, und beten, dass du reinkommst, dass du dich zeigst, als der, der du wirklich bist und dass wir Stück für Stück mehr von dir erkennen dürfen und dass du uns deinen Geist schenkst, der uns die Augen öffnet, Jesus. Beten für den Tag, beten um Segen, um Bewahrung, um ganz viel Spaß und danken dir, Jesus, dass du gut bist. Amen.
Danke, dass du diese Message gehört hast. Mehr über das ProCamp findest du auf unserer Website unter www.procamp.org oder auf Instagram und TikTok. Du möchtest das ProCamp live erleben? Dann melde dich doch an. 2023 vom 17. bis zum 25. August in Sulz am Eck. Wir freuen uns, dich dort zu treffen. Bis dann!